Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Ich freue mich auf die Schauspielerin Marie-Louise Marjan, die über 3 Jahrzehnte Helga Beimer in der Lindenstraße war und sich damit in das Gedächtnis vieler, vieler Menschen gespielt hat. Guten Morgen nach Köln, von wo mir Marie-Louise Marjan zugeschaltet ist.
Einen wunderschönen guten Morgen. Gott sei Dank hat der Sturm nachgelassen hier. Und es wird auch schon heller.
Sind Sie denn auch ordentlich durchgeschüttelt worden in Köln?
Ja, also rund ums Haus waren lauter Zweige. Da ist also der Baum vor dem Haus also mal so richtig durchgeschüttelt worden. Da konnte man die Zweige aufsammeln und naja, also mit dem Besen alles sauber gemacht.
Es ist nichts passiert.
Nein.
Da sind wir beruhigt. Sie werden ja oft auch als Mutter der Nation bezeichnet. Mögen Sie das eigentlich?
Ach, wissen Sie, man gibt gerne Etiketten. Das ist auch ein Halt für Menschen. Da haben sie gleich eine Vorstellung, wer eine Person sein kann. Und dieses Etikett ist mal entstanden vor vielen, vielen Jahren, als man eine Serie machte, die nur 6 Folgen hatte. Das galt dann schon als Serie. Und dann hat man gleich gesagt, oh, da die Schauspielerin, also Frau Meisel, das ist unsere Mutter der Nation, das ist eine Durchhalteperson. Und das war auch zum Thema. Aber das hat sich alles geändert. Ich denke, diese Etiketten stimmen irgendwann nicht mehr. Es ist natürlich schön, einen Begriff zu haben, an dem man sich festhalten kann. Aber ich denke, wir sehen das mal entspannt. Wenn die Menschen sich darüber freuen und gleich ein Bild von mir haben, nehme ich es gerne an. Und wenn sie sagen, da kann ich nichts mit anfangen, ist es auch in Ordnung.
Marie-Louise Marjan, die von der ersten Folge an in der Lindenstraße als Mutter Beimer mitgespielt hat. Wenn man so lange eine Rolle verkörpert, wird die dann auch irgendwie Teil der eigenen Identität?
Ich würde das andersrum beantworten. Ich würde sagen, ich habe mir die Rolle angezogen. Meine Identität, Teile meiner Identität hat Helga Beimer bekommen. Es ist ja so, ich bin ja 20 Jahre am Theater gewesen. Das heißt, man muss immer in eine Rolle reinschlüpfen. Und so genauso bedeutet das auch für das Fernsehen. Wenn man eine Rolle anvertraut bekommt, dann muss man sie sich anziehen wie ein Mantel. Man muss sich hineinfühlen. Man muss das fühlen. Was ist das für ein Stoff? Was ist das für ein Schnitt? Passt das zu mir? Welche Eigenschaften von mir kann ich dieser Rolle geben, denn sonst wäre sie nicht lebendig und sie wäre vor allen Dingen nicht so passend für den Schauspieler. Es gibt auch 2 verschiedene Arten von Schauspielern. Es gibt also einen Verwandlungskünstler und Schauspieler und einen Schauspielertyp, der immer die gleiche Persönlichkeit ist und so an die Rollen rangeht. Also man könnte das so ein bisschen gleichsetzen mit Gustav Gründgens, der immer Gustav Gründgens war, und Kraus, der immer ein Verwandlungsschauspieler war, der also in jede Rolle schlüpfte. Und so erkläre ich, dass sich einfach Eigenschaften von mir, der Helga Beimer, also gegeben habe.
Welche Eigenschaften hat denn Helga Beimer von Ihnen abbekommen?
Fangen wir mal mit der, meiner Lebensbiografie und der Lebensbiografie von Helga an. Also wir mussten ja auch am Anfang, als es losging, ein Papier schreiben, wie man sich die Rolle vorstellt, wie die sich entwickelt. Und ich habe mich erinnert, dass ich ein 12-seitiges Papier geschrieben habe, weil mein Mann war Sozialarbeiter, der Hans Beimer. Und dann dachte ich, was nimmt der für eine Frau? Wie könnte Helga Beimer sein? Ich hatte mir vorgestellt, die hat also so Hippie-Kleider an in den 80er Jahren. Und aber sie ist auf jeden Fall nicht so, wie ich am Anfang gedacht habe. Sie ist bürgerlich gedacht. Und sie war immer das bürgerliche Zentrum, die heile Familie, die Helga Beimer, Hans Beimer mit den 3 Kindern, mit Marion, Benny und Klaus. Das war diese wunderbare, deutsche, brave, herrliche, warme Familie, an der man sich, so wie an ein Lagerfeuer, konnte man sich ransetzen und sich wärmen und sich gut fühlen damit. Darum war das am Anfang so stark und wurde auch so angenommen von der Bevölkerung. Und als es dann dahin ging, dass Helga Beimer geschieden wurde, da stand ja die Nation Kopf. Also das fanden sie gar nicht gut. Aber Hans hat mal gesagt, also jetzt muss ich unterscheiden zwischen Hans Geisendörfer, der Erfinder und Macher und Produzent der Serie, und Hans Beimer. Hans Beimer sagte, ach Gott, das ist mir so langweilig, immer Familienvater zu sein, nach Hause zu kommen und eine Flasche Bier zu trinken nach der Arbeit oder die Füße unter den Tisch zu setzen. Ach, kann ich nicht mal fremd gehen? Und dann sagte Hans Geisendörfer, ja, das kannst du, aber dann musst du auch die Konsequenzen ziehen. Ja, und so nahm also dieses ganze Schicksal ihren Lauf. Und das ist auch zu verstehen. Wären wir immer nur die heile Familie geblieben, wären wir nicht mehr auf dem Sender. Und wir wären auch nicht mehr so bekannt geworden.
Serie muss sich natürlich auch entwickeln, das ist klar. Aber es ist interessant, wenn Sie jetzt so darüber sprechen, dann sprechen Sie ja tatsächlich so darüber, als wären das real existierende Personen. Heißt das, als jetzt die Lindenstraße zum Ende gekommen ist, die letzte Folge wird im März ausgestrahlt, aber die letzten Dreharbeiten, die waren ja im Dezember, dass Sie sich auch richtig von Helga Beimer verabschieden mussten?
Ja, es ist schon ein Abschied. Wobei ich das noch nicht so wahrhaben will, weil das ja doch ein Teil von mir ist. Und ich glaube auch, dass im Bewusstsein der Zuschauer diese Figur immer weiterlebt. Ich glaube, man kann die nicht so ablegen wie ein Kleidungsstück. Dafür ist sie viel zu präsent gewesen oder ist noch präsent. Es kommen ja noch unglaublich aufregende Folgen. Sie werden sich wundern, was Helga Beimer noch durchmachen muss. Auf den letzten Metern, kann man fast sagen, in den letzten 7 Folgen. Und das ist einfach, weil das einfach ein zu langer Zeitraum ist. Ein Lebensraum, 34 Jahre. Das ist ja ein Generationenwechsel auch.
Wenn Sie so von Ihrer Familie sprechen, die Schauspieler, zum Beispiel Ihr Sohn Klaus, gespielt von Moritz A. Sachs, der war ja tatsächlich ein Kind, als er angefangen hat.
Ja, 6 Jahre.
Und er ist an Ihrer Seite aufgewachsen.
Ja.
Das unterscheidet sich dann doch wahrscheinlich auch von anderen Dreharbeiten, wenn man eben so Teil eines Ensembles ist, was ein Leben lang zusammen ist.
Ja, natürlich, das ist ein großer Unterschied. Also wenn man normalerweise eine Rolle spielt, ein paar Drehtage oder auch länger, meinetwegen auch 3 Wochen, aber danach ist Adieu und man sieht sich vielleicht nochmal wieder, vielleicht auch nicht. Aber hier ist es in der Tat ein gesamtes Leben, was man zusammen verbringt, nicht? Mit allen Sorgen, mit allen Freuden, mit allen Leiden, mit allem, was die Menschen so bewegt. Also auch privat, die Schauspieler. Also wenn man zum Beispiel die Geschichten der Schauspieler hinter der Kamera verfilmen würde, dann hätte man nochmal eine Lindenstraße hoch 3, nicht? Also das ist halt so. Und das ist natürlich auch sehr schwierig für die Menschen. Wir haben ja sehr viel Freunde gewonnen, sehr viel geteilt, sehr viel miteinander erlebt. Und das wird jetzt mit einem Schalter umgelegt und wird also zu Ende gebracht. Das ist, dass etwas zu Ende gebracht wird, das ist normal. Das bin ich auch als Theaterschauspielerin gewöhnt. Man hat ein Engagement, dann ist es zu Ende, dann kommt ein anderes, dann kriegt man da wieder Freunde. Aber es ist immer begrenzt und es ist nicht so wie dieses gelebte Leben, was wir alle zusammen hatten. Das ist ein Unterschied.
Wie ist Ihnen denn eigentlich mitgeteilt worden, dass es nicht weitergeht und die Serie abgesetzt wird?
Naja, das war nicht so schön. Ich war mit den Eagles in Spanien. Zu einer Charity-Veranstaltung. Ich hoffe, dass es nicht live ist, sonst hören Sie
doch,
meinen.
Doch, wir sind
ist
live.
Oh, ja. Hollala, meine Zuhörer. Sie haben sicher auch morgens früh mal so einen kleinen Husten. Da
natürlich,
muss ich mal einen Schluck
das kennt
trinken.
Jeder.
Ja, kennt jeder, ja. Ja, dann kam eine Dame auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, Frau Marian, Ihre Lindenstraße wird abgesetzt. Ich sage, wie bitte? Ja, läuft gerade über den Ticker. Ich sag, wie bitte? Ja, vielleicht habe ich mich da auch getäuscht, ja. Und dann, zack, ist er weggelaufen. Da dachte ich, was ist das denn? Und kurz darauf erreichte mich dann ein Anruf von Hans Geisendörfer und von unserer Presseabteilung, von der Gitter. Ja, und dann sagte man, ja, es ist beschlossen worden, die ARD hat beschlossen, das nicht weiter fortzuführen. Ja, das ist natürlich im Moment erstmal, was man auch gar nicht so, man begreift es eigentlich noch nicht so. Man denkt, naja, ich bin ja mitten in der Arbeit, ich habe ja noch ein ganzes Jahr vor mir, es ist ja nicht zu Ende, es geht ja weiter.
Das war 2018.
Ja, im Herbst, ne, ja.
Konnten Sie denn diese Entscheidung mittlerweile akzeptieren? Weil Sie haben sich ja dann auch relativ lautstark zu Wort gemeldet und gesagt, dass Sie das nicht okay finden, dass die Serie eingestellt wird.
Also, dass etwas eingestellt wird, das habe ich schon von meiner Biografie als Schauspielerin weiß ich das. Irgendwann ist etwas zu Ende, das muss man akzeptieren. Und warum es zu Ende ist, das wäre natürlich schön, wenn man uns das ganz explizit erklären würde. Dann kann man nur spekulieren, kann sagen, ja gut, vielleicht will der Sender die alles umstrukturieren, vielleicht etwas Neues machen. Das ist durchaus in Ordnung. Warum? Man muss, die Welt dreht sich, sie bewegt sich. Man muss auch, gerade beim Sender ist man, bei den einzelnen Sendern ist man sehr angehalten, wieder neu, etwas Neues zu machen, immer wieder etwas Neues zu erfinden, zu machen. Aber die Lindenstraße, und das ist das Alleinstellungsmerkmal, die wird ja immer neu. Die geht ja mit dem Leben. Also sie könnte ja theoretisch immer weiter erzählt werden an den einzelnen Personen, ja, bis sie sterben. Weil das ist ja das Leben. Und die Lindenstraße hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, das Leben zu begleiten. Dieser Personen, die sie mal eingeführt haben, natürlich mit Neuen, wie das auch in Familien ist. Dann kommen die Kinder, so Kindeskinder, die Enkel und die Freunde und mit allen Sorgen und Nöten. Also das ist ja abgebildetes Leben mit Themen, die das Leben bewegen. Und da mit den Themen, da waren wir ja wirklich von AIDS, Aberglaube, Abfall, alles Mögliche.
Der erste homosexuelle Kuss im Fernsehen.
Ja, dann bis Z, Zölibat, Zahnschmerzen, Zwangsernährung, Zwangsversteigerung, was weiß ich alles. Also ich habe mal, als wir 10-jähriges Jubiläum hatten, da gab es ein Heft, kam heraus, und hinten drauf waren alle Begriffe gedruckt, die je vorkamen in der Serie. Und da habe ich die mal zusammengezählt. Da kam ich auf 665 Begriffe. Das haben wir schon nach 10 Jahren. Also wie fortschrittlich die Lindenstraße immer war, mit allen Themen. Immer wieder, Hans Geisendörfer ist ein Visionär, der hat immer vorausgeguckt. Damals, als die Mauer fiel, da haben wir das schon thematisiert, vorher, im Vorfeld schon, weil man da ahnte, irgendwas passiert da. Und alle Themen, die wir angesprochen haben, die jetzt wieder neu angesprochen werden, die haben wir schon gehabt. Das also auch dieser Wiederholungsmechanismus, der ja auch im Leben ist, bei jedem Menschen. Es ist jeden Tag Abend, jeden Tag Morgen. Und man kann immer froh sein, dass man jeden Tag fröhlich den Morgen erlebt und dankbar sein, wenn man abends zu Bette geht und sein Tagewerk erledigt hat. Also es ist eine begleitende Serie des Lebens mit allen Höhen und Tiefen. Und das hätte doch durchaus eine Chance gehabt, länger zu leben. Aber
Frau Mayer,
wie gesagt,
man hört, die Lindenstraße ist ihr Leben und der Abschied fällt schwer. Wie sind Sie denn eigentlich zu der Rolle gekommen? Gab es da ein Casting damals?
Es wurde generell in Deutschland gecastet. Also ganz, ganz viele Schauspieler wurden für die Hauptrollen gecastet. Und es erreichte mich ein Anruf, ob ich, Hans Geisendörfer, der ja sehr bekannt war, durch Zauberberg, durch viele, viele Filmprojekte, also wirklich der große Hans Geisendörfer, das war für uns, also als junger Mensch, oh, das ist ja toll, wenn man da mal mitspielen dürfte. Aber es dauerte dann eine ganze Zeit, es zog sich über ein Jahr hin, immer wieder erreichte mich ein Anruf, ob ich denn mir vorstellen könnte, also so eine Rolle zu übernehmen. Ja, natürlich. So, dann bitte kommen Sie doch nach München und wir möchten einmal sprechen mit Hans Geisendörfer. So, dann kam ich nach München, in die Lachnerstraße, kam die Treppe hoch, da stand die Ilse Hoffmann da. Ilse Hoffmann war eine Regisseurin, mit der ich schon einige Filme gemacht hatte. Auch als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Das ist ja jetzt im Moment wieder ganz
wieder
groß
im Kino.
Im Kino.
Genau.
Und da war ich die Heimpi. Und das kann ich mich erinnern. Ja, das ist wahr. Also ich war im Moment erstaunt, dass sie da stand und sagte, Ilse, was machst du denn hier? Ja, sagt sie, ich drehe Lindenstraße. Da wusste ich, wo der Wind herkam. Und Hans Geisendörfer schaute mich an und sagen, ja, also alle sagen, sie sind Mutter Beimann. Und ja, also dann ging er nach nebenan und in ein anderes Zimmer und brachte mir 20 Bücher, legte mir die auf den Schoß und sagte, also nun spielen Sie bitte in Gottes Namen diese Rolle. Ja, ich muss ja erst mal lesen, ich weiß ja gar nicht, was da drin steht, da muss ich mal gucken. Ja, und dann sah und las ich, dass diese Rolle auf Bayerisch geschrieben war. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht, ich bin ein Mädchen aus dem Ruhrgebiet, ich kann nicht Bayerisch. Vielleicht mal für eine kleine Fernsehrolle, aber nicht für eine angedachte Serie. Ja, dann, ich kann Ihnen etwas anbieten. Ich kann es Ruhrdeutsch leicht eindeutschen. Wenn Sie gerne das Volkstümliche herausarbeiten möchten, dann kann ich das anbieten. Ja, und dann hat er gesagt, machen Sie mit der Rolle, was Sie wollen, nur spielen Sie sie. Gut, aber dann musste ich trotzdem noch einmal mit Hans Beimer, also mit dem Hans-Joachim Luger vor die Kamera, weil man wollte sehen, ob wir auch zusammenpassen, ob das glaubhaft war. Das hat mir mal ein Intendant gesagt, sagt er, also auch vom Fernsehen, Leute, die sagen immer, diese Besetzung, die richtige Besetzung, das ist die halbe Miete, dann ist also schon der Erfolg da, wenn man es glaubt, dass das eine Familie ist. Und das war bei uns in der Tat so gut gecastet, dass das Publikum wirklich glaubte, dass wir eine Familie sind, eine echte Familie. Und das war wunderbar.
Sie waren ja auch schon vor der Lindenstraße öfter in Mutterrollen zu sehen. Ja. Haben Sie sich da manchmal auch gewundert, warum immer Sie als Mutter besetzt werden?
Ja, habe ich mich sehr gewundert, weil ich war immer ein properes, lustiges Mädchen. Und ich denke auch mit allen Sinnen des Lebens gesegnet. Aber naja, irgendwie haben mir dann die Liebhaberinnen der Regisseure immer die Liebhaberrollen weggeschnappt. Und dann blieb die Mutterrollen blieben für mich übrig. Aber das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich fand das toll. Ich habe mit 19 Jahren schon meine erste Mutterrolle gespielt. Untergang der Freiheit, ein großes Fernsehspiel in Hamburg. Da war noch der, Moment, wie hieß er, es hieß damals noch NWDR, Untergang der Freiheit, eine Schiffsgeschichte. Heinz Reinke war mein Mann, das weiß ich noch.
Gab es denn aber irgendeine Seite mal, die Sie gerne mal hätten ausprobieren wollen im Fernsehen oder vor der Kamera, was Sie aber nicht machen konnten? Zum einen, weil Sie eben gebunden waren, jetzt jahrelang an die Lindenstraße, und zum anderen, weil eben Sie die Mutter waren?
Ich habe hier Mutter Beimer, ist meine 25. Mutterrolle. Ich habe, dann inzwischen sind noch wieder welche dazugekommen und auch Oma-Rollen. Nein, also ich habe das nachher als begrüßt, fand das toll. Ich sage, Mensch, als Mutter, da kannst du aussehen, wie du willst, ob du nur etwas dicker oder dünner bist. Als Liebhaberin muss man ständig gestriegelt sein. Also ich weiß, im Traumschiff, da war Nadja Tiller, die ging also nur ganz früh morgens um 6 schwimmen, damit niemand sah, dass sie nicht geschminkt war. Also die haben ja dann den Stress, das brauchte ich ja gar nicht als Mutter. Als Mutter muss ich Mutter sein, und die Mutter weiß, man weiß, Mütter müssen nicht dauernd von morgens um 6 schon da, wie damals in Denver und Dallas, geschminkt aus dem Bett steigen, nicht? Also, das war ja auch das Gute in der Lindenstraße, dass Hans Geisendörfer immer sagte, kein Puder, alles weg damit, ja.
Also Sie hatten die Mutter nie satt und somit Mutter Beimer auch nie satt.
Nein, ich bin sehr froh, dass ich in dieses Fach gerutscht bin, weil das ist ein unendliches Fach. Das kann ich also wirklich spielen bis an mein Lebensende, und das finde ich wunderbar.
Sie waren ja nicht immer Helga Beimer, Sie haben ja auch gerade erzählt, dass Sie auch verschiedene andere Mutterrollen gespielt haben und natürlich auch andere Rollen. Bevor es 1985 mit der Lindenstraße losging, haben Sie zum Beispiel auch in Berlin Alexanderplatz von Rainer Werner Fassbinder mitgespielt. Und Sie waren, das haben Sie auch angesprochen, über 20 Jahre an großen Schauspielhäusern engagiert. Am Schauspielhaus Bochum zum Beispiel in der Ära von Peter Zadek und am Thalia Theater in Hamburg. Haben Sie den Schritt vom Theater auf den Bildschirm eigentlich bewusst vollzogen oder hat sich das dann irgendwie so ergeben?
Ich habe während meines Engagements in Bochum, habe ich auch schon im WDR gespielt. Sie können sich erinnern an die Alfred-Serie. Da war ich Frau Henning. Und ich werde Ihnen sagen, das war eine kleine Szene, die aus dem Haus kam, spielte an einer Telefonzelle, die unentwegt wiederholt wird. Und man sprach mich an und sagte, ach, Frau Marian, ach, Ihre Frau Henning, ach, ist ja wunderbar. Und dann sage ich, wie, haben Sie nicht meine Jenny in der Drei-Groschen-Oper gesehen? Nein, da war ich so enttäuscht, habe ich gedacht, kannst du mal sehen, das Fernsehen hat eine solche Kraft, das erreicht so viele Menschen, da hat man eine Riesenverantwortung, wenn man eine Rolle bekommt, im Fernsehen zu spielen, und am Theater sind nur 1000 jeden Abend, wie gesagt, im Schauspielhaus Bochum, wir hatten immer ausverkauftes Haus, meistens, in wie vielen Jahren, ich war 12 Jahre dort, 6 Jahre Schaller, 6 Jahre Zadek. Schaller hatte sehr viel klassisches Theater gemacht, aber auch in den Kammerspielen, modernes Arabal. Arabal kam dann, da hat auch Maria Schell mitgespielt, im Arabal-Turm zu Babel, war eine Riesenvorstellung, da könnte ich stundenlang drüber erzählen, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Mhm. Glöckner von Notre Dame mit einem ein Kabarettist aus Holland, der also eine völlig andere Figur spielt, wie man das gewöhnt war vom Glöckner. Zur Zeit von Zadek haben wir unglaublich interessante Inszenierungen gehabt. Es waren sehr viele Regisseure da, also internationale Regisseure von Spanien, von Finnland, von Frankreich, von überall her. Araber sprach ja gar gar kein Deutsch. Der machte immer nur brrrt. Ja, und dann haben wir gespielt und dann lief das.
Aber es waren also eben nicht so viele Menschen im Publikum. Das heißt natürlich ausverkaufte Häuser, aber nicht so viele Menschen, wie man beim Fernsehen erreichen kann. Und das hat sie gereizt.
Nein, das hat mich gar nicht gereizt. Mich hat immer die Arbeit gereizt. Mich hat die Intimität vor der Kamera gereizt. Weil das sind ja zwei verschiedene Berufe. Theater spielen, ich sag mal, vergleich das mal mit 3000 Meter Lauf und vor der Kamera zu arbeiten, bedeutet, aus dem Stand direkt auf den Punkt zu kommen. Also Stabhochsprung, wenn man so ein Bild jetzt mal benutzt. Das ist etwas anderes. Das ist im Theater brauchen sie sehr viel Kraft, sehr viel Stütze, damit sie einfach rüberkommen und auch die Leute oben im Rang erreichen. Sie können auch im Theater sich hinter der Rolle verstecken, wenn es ihnen nicht gut geht. Mein Vater war gestorben und ich musste die Frau Boll im blauen Boll von Barlach spielen. Und an dem Abend, und dann musste ich natürlich meine persönlichen Gefühle irgendwo dahin. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, aber ich musste die Rolle spielen, aber ich habe ja dieses Gerüst der Rolle. Und das können sie nicht vor der Kamera. Die Kamera schaut sie an, schaut in ihre Augen und weiß ganz genau, was mit ihnen los ist. Und das unterscheidet ja eigentlich auch gute und weniger gute Schauspieler. Wenn die vor der Kamera arbeiten, dann sieht man sofort, ob jemand ein wirklich begnadeter Schauspieler ist oder ob er vorgibt, ein Schauspieler zu sein. Es soll jetzt keine Kritik an irgendwelchen Menschen sein. Ich wollte nur diesen Begriff deutlich machen, was das bedeutet und wie röntgenartig das Fernsehen und die Kamera ist und wie intim die Kamera ist. Und dieses Intime, das hat mich eigentlich immer gereizt. Aber schauen Sie mal, ich kann ja nicht sagen, ich will das machen. Ich bin ja darauf angewiesen, als Schauspieler engagiert zu werden. Es muss ja jemand auf mich, das weiß man ja vorher nicht, es muss ja jemand auf mich aufmerksam werden. Und das kann ich auch nur durch Leistung und durch Präsenz machen, indem ich eben gut spiele im Theater. Und man sieht und denkt, ich war in Basel engagiert, da habe ich den Tschechow gespielt. Da war der Rose im Theater und es war sogar noch ein Bau, der umgestaltet wurde oder renoviert wurde. Wir waren gar nicht direkt im Theater, sondern im Casino haben wir gespielt, Bühne aufgebaut. Und der Rose hat mich gesehen, als Dunja, und dann hat er gesagt, also das Mädchen, das will ich haben, die spielt ja, das ist ja unglaublich. Naja, also jedenfalls hat er dann mir geschrieben, ich möchte sofort ans Staatstheater nach Karlsruhe kommen. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, wissen Sie, Herr Rose, ich habe ein Engagement unterschrieben, ich kann nicht kommen. Ja, und das hat mir wiederum auch mal ein Schauspieler, Werner Hessenland, gesagt, dessen Tochter ja bei uns auch mitgespielt hat in der Lindenstraße, war die erste Frau vom Dr. Dressler. Da hat gesagt, brich niemals einen Vertrag. Wenn du etwas unterschrieben hast, mach es, erfülle es. Und das kann man auf alle Gebiete des Lebens anwenden. Erfülle es bis zum Schluss. Und dann schwöre ich dir, es kommt der Moment, wo genau wieder diese Chance kommt oder genau wieder dieser Weg, der dir jetzt einmal oder sich einmal gekreuzt hat. Und genauso ist es gekommen. Die Chancen kommen dann immer wieder. Wenn man sich selber treu bleibt, wenn man auch ein Pflichtbewusstsein hat, gilt auch für die Politik, ja. Wenn man dieses Pflichtbewusstsein hat, dann kommt es. Ja.
Vor Ihrem Schauspielstudium an der Hochschule für Theater und Musik in Hamburg, da haben Sie erst einmal eine Ausbildung als Arzthelferin absolviert. Warum das?
Ich bin bei Adoptiveltern groß geworden und mein Vater hat gesagt, Schauspielerei, da ist ja eine brotlose Kunst. Hast du Flausen im Kopf, kommt gar nicht in Frage, musst einen Beruf lernen. So, nun muss man sagen, dass ich also auf dem Gymnasium schon so ein Theaterpferd war. Also mehr in der musikalischen Richtung, weil wir haben also zum Beispiel Hänsel und Gretel aufgeführt von Humperding. Wir haben von Hindemith, wir bauen eine Stadt. Von Tutti Fändchen war von meinem Musiklehrer eine Eigenproduktion. Also immer gesungen. Wir waren in Bayreuth jedes Jahr im Rahmen der Schulmusik und haben dort gesungen mit der Jeunesse Musicale, das ist eine internationale Laien-Jugendbewegung und die trifft sich immer in Bayreuth. Ich glaube, das ist jetzt auch noch so, weil ich wurde mal angeschrieben, ob ich mal wieder Lust hätte zu kommen. Also es sind meistens Gruppen, Orchester, Schulen und die haben dann immer in Bayreuth gesungen. Und Otto Daube, mein Musiklehrer, war befreundet mit Siegfried Wagner. Und da war natürlich die Nähe zu Wagner unglaublich. Und er hat uns alle Stücke von Wagner hat er uns erklärt am Piano und hat vorgespielt, die einzelnen Themen, Feuerthema, Logethema.
Also ihr Feuer war schon entfacht für die Bühne in der Schule und trotzdem gab es aber diesen Widerstand zu Hause. Wie haben Sie den dann überwunden? Also erstmal sind Sie brav Arzthelferin geworden.
Ja, dann bin ich also, in Anführungsstrichen in diese Lehre gegangen und habe immer meine Reklamheftchen mitgenommen. Und wenn ich also die Karteikarten einsortieren musste von dem Patienten, dann lag dazwischen immer das Reklamheft. Denn wenn Pausen waren, dann habe ich immer gelesen und geguckt, was könnte ich da spielen. Und immer Dramatisches von Hebbel, die Holofernes und was mir jetzt im Moment so einfällt. Eines Tages kriegte ich dann einen Anranzer von Herrn Dr. Hermann Spahn, der sagte, weil ich immer dann schnell, wenn ich eine Karteikarte nicht fand, eine neue geschrieben habe. Das ist ein uralter Patient, ich kann doch nicht eine neue Karte ausstellen. Ja, weil ich natürlich zwischendurch so ein bisschen gelesen hatte.
Sie waren im Kopf beim Theater.
Ja, das war ich immer. Und der Dr. Hermann Spahn hat es auch unterstützt dann. Aber, wie gesagt, ich habe dann diese Prüfung gemacht, habe also einen Schein sozusagen als Arzthelferin. Aber ich habe nie daran gedacht, diesen Beruf auszuüben, sondern habe es gemacht, weil die Eltern das wollten.
Und Sie haben sich dann emanzipiert und sind dann zur Schauspielschule gegangen und
das
haben Schauspiel
studiert. Das war ein schwerer Weg, weil der Vater, die Mama war gestorben inzwischen und der Papa wollte das nicht. Und das war ein Riesenkampf. Das können Sie dann mal lesen in meinen beiden Biografien. Denk jetzt nicht, du kannst schon alles. Übrigens hat das der Schieske zu mir gesagt, als ich den ersten Film Untergang der Freiheit gespielt habe. Dann sagt der Alfred Schieske, denk jetzt nicht, du kannst schon alles. Jetzt gehst du ab in die Provinz Theater spielen und lernst mal das Handwerk. Und das war gut, denn es kommen sehr viele junge Menschen auf mich zu und die sagen, ich möchte Schauspielerin werden. Ich sage, hast du denn schon mal Faust gelesen? Weißt du, wer Shakespeare ist? Und dann werden die Antworten sehr einsilbig. Und denke ich, ja, also was willst du? Willst du mal kurz dein Gesicht hinhalten für den Beruf oder möchtest du ihn wirklich ernsthaft ein Leben lang haben?
Also eine gewisse Basis gehört dazu. Sie haben gerade erzählt, Ihre Eltern waren nicht Ihre leiblichen Eltern, Sie wurden adoptiert. Wie haben Sie das eigentlich erfahren?
Ach ja, das war auch schwierig. Kam ein Mädchen in unsere Klasse, da war ich in Untersekunda und die sagte, du hast ja gar keine richtigen Eltern. Das war natürlich für ein pubertierendes Mädchen, da fielen dann die Mauern ein, nicht? Das ist klar.
13, 14 Jahre Untersekunda?
Schon ein bisschen 15, nicht? 15, 16 war man da. Mhm. Nicht? Also, ja.
Und woher wusste das Mädchen, dass sie adoptiert gewesen sind?
Weil nebenan wohnte Maria Borjans. Und Maria Borjans ist sozusagen von unserem NRW-Minister die Verwandten, nicht? Ja, so klein ist Nordrhein-Westfalen. Die wohnten neben uns und die gingen mit mir in die Klasse und jeder wusste es, alle wussten es. Nur ich wusste es nicht. Ich habe mich nur gewundert, dass meine Eltern so alt aussahen. Andere hatten alle junge Eltern. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, denke ich. Ach, aber nicht weiter darüber nachgedacht, weil sie sehr fröhliche Menschen waren, gute Menschen waren und einfach, ich wurde sehr früh mit der Natur erzogen. Wir waren immer wandern im Sauerland und das war einfach so eng und schön. Und das war meine Kindheit, war sehr behütet und sehr gut. Bis auf diese Situation, als das dann sozusagen die Bombe platzte.
Hat sich dadurch Ihr Verhältnis verändert? Waren Sie da enttäuscht von Ihren Adoptiveltern?
Nein, man kann das nicht generell sagen. Nein, das kann man nicht so generell. Ich war nicht enttäuscht. Ich konnte es nicht verstehen, weil meine Eltern waren meine Eltern und auf einmal von einem Tag zum anderen sollten sie es nicht mehr sein. Das versteht man dann nicht so einfach. Das kann man nicht so wie eine Schublade abhaken. Das ist es. Da muss man verarbeiten, nicht? Ja, und wie gesagt, aber das haben wir dann auch getan mit Mama und Papa. Papa war gar nicht da, der war zur Kur und die Mama, die musste das jetzt alleine erstmal mit mir austragen. Und das Mädchen, das in die Klasse kam, da die ganze Klasse wusste es auch, hat es erzählt. Und darum, ich habe es mal beim Bio in der Sendung erzählt über Adoption. Darum habe ich gesagt, wenn man ein Kind adoptiert, sollte man es möglichst früh dem Kind sagen. Und ich habe in meinem Freundeskreis zwei Familien, die haben diese Familien je ein Kind also genommen, aber sie können es noch nicht adoptieren. Es geht erst zur Pflege und es ist ein wahnsinnig langer Weg. Dafür möchte ich mich mal stark machen, dass man in Deutschland eine Regel findet, dass man es ihnen nicht so schwer macht. Wenn das Umfeld stimmt, wenn die Erziehung gewährleistet ist, wenn auch das Finanzielle gewährleistet ist. Warum soll man eine Adoption nicht schneller aussprechen? Wir mussten 6 Jahre warten, bis dass die Adoption aktenkundig wurde. Vorher ging es nicht. Nun war Krieg, war eine andere Situation. Aber trotzdem, heute ist es genauso schwierig. Ich höre das dann von den Eltern.
Warum waren Sie denn überhaupt zur Adoption freigegeben?
Meine Mutter war ausgewandert nach Kanada. Sie hatte dann noch ein Kind, einen Buben, der ist im Allgäu. Aber bevor sie ausgewandert ist, hat sie gesehen, dass ihre beiden Kinder also versorgt waren, in Anführungsstrichen, und zu Pflegeeltern kamen. Nicht? Beim Günther war es ein bisschen komplizierter. Der war 3 Jahre im Heim und das hat sich auf seine Persönlichkeit auch ausgewirkt. Ich hatte das Glück, sehr schnell gute Eltern zu finden. Also das heißt, sie haben mich gefunden. Sie sind in das Heim gekommen, damals in Bredenscheid. Da wurden die Kinder hingeschickt, die in Essen, ich war ja in Essen geboren, im Krieg von dem Bombenhagel verschont bleiben sollten. Und dann waren die dann aufs Land geschickt worden. Und naja, und dann kam die
Haben Familie Sie das Ihrer leiblichen mich, ja. Mutter irgendwie nachgetragen, dass sie sie da weggegeben hat und dann nach Kanada sich auf den Weg gemacht hat?
Ich habe sie ja erst mit 16 kennengelernt und das war natürlich ein Befremdnis. Also wenn man als Baby die Mutter nie gesehen hat und dann ist man 16, auf einmal steht sie vor mir. Das ist natürlich eine Geschichte, die auch hat auch mit Hattingen zu tun. Denn in so einer Stadt kriegt man kein uneheliches Kind und es war allerdings Krieg. Und das ist alles sehr kompliziert dann in der Situation. Und es ist halt, wir kamen nicht zusammen, weil die Erwartungen gegenseitig waren wahrscheinlich sehr hoch.
Es war dann doch ein fremder Mensch.
Ja. Und das ist so. Und wir haben dann versucht, Briefe hin und her. Und ich habe sie dann besucht in Kanada und da war eigentlich eine ähnliche Situation. Es funktionierte nicht und ich weiß, aber ich habe ihr verziehen. Was heißt verziehen? Man kann nicht einer Mutter verzeihen. Das ist, ich bin dann sozusagen ja quasi mit ihrer Biografie konfrontiert worden durch den Film Das Geheimnis meiner Familie. Das hat ja die ARD, hat ja meinen Vater gefunden, meinen leiblichen Vater. Und das war, plötzlich habe ich sie in einem völlig anderen Licht gesehen. Und habe
Was
erfahren,
hat Ihnen da geholfen? Ja,
ja ich habe erfahren, dass auch sie, die waren acht Kinder zu Hause. Das Haus stürzte zusammen, wo sie da wohnten. Die Kinder standen auf der Straße. Was machte man mit den Kindern im Krieg? Man schickte sie in ein Waisenhaus. Da waren sie wenigstens versorgt und hatten ein Bett. Und es guckte jemand nach ihnen. Und sie kriegten noch was zu essen. Das war der beste Weg im Krieg, Kinder einfach... was sollten sie machen? Und so, insofern war sie dann auch in einem Waisenhaus. Und ihre ganze Biografie, die ich dann erfahren habe, habe ich gemerkt, dass sie, was für ein starker Charakter diese Frau ist, dass sie es geschafft hat, sich aus dieser ganzen Misere herauszuschälen, Französisch zu lernen, Englisch zu lernen, nach Kanada zu gehen und etwas aufzubauen. Sie war dann Direktrice an einer Bank. Sie war also wirklich, sie hat sich also wirklich von Null auf, also hat sich richtig ein Leben erkämpft. Und das hat mir große Hochachtung abgerungen. Denke ich, mein Gott, ich habe sie verkannt. Ich habe gedacht, es ist eine Frau, die einfach ihr Kind weggibt. Aber es war ja die Not.
Marie-Louise Marian, Sie haben gerade schon ein wenig oder ausführlich darüber gesprochen, von Ihren Erfahrungen als Adoptivkind. Rührt daher auch Ihr soziales Engagement für Kinder heute?
Nein. Das muss ich, nein, durch die Berühmtheit, also nach 5 Jahren, 1990, also wir waren ja dermaßen bekannt in Deutschland, jeder kannte uns. Man sagte immer, du bist bekannter wie die Kanzlerin. Das stimmt natürlich nicht, aber einfach um ein Bild zu schaffen, zu zeichnen. Ja, nein, das war, weil man so bekannt war, kamen so viele Hilfsorganisationen auf mich zu und baten um meine Hilfe. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist wunderbar, das mache ich.
Aber Sie setzen ja einen Schwerpunkt bei Kindern.
Ja, absolut, ja. Ich habe dann, und Sie haben auch sicher beobachtet, ich habe mir das dann rausgesucht. Also, es gab ganz viele Organisationen. Ich kann will die jetzt nicht alle aufzählen. Und habe gedacht, ich muss mich entscheiden. Ich muss etwas suchen, was ich, wenn ich es anfange, es immer mache. Nicht nur kurzfristig. Und da geht es eben um Kinder, weil ich natürlich denke, da muss man ansetzen, um Kindern eine Zukunft zu geben, um Kindern zu helfen, eine Weichen zu stellen. Und sie einfach zu unterstützen. Und da kam eben diese Anfrage, eine Patenschaft zu übernehmen.
Vom Kinderhilfswerk Plan ist das?
International.
Das vermittelt diese Kinderpatenschaften. Ja. Vielleicht können Sie das erklären, damit jeder eine Vorstellung hat, wie funktioniert das?
Ja, man also Plan arbeitet in 54 Ländern. Und man kann eine Patenschaft erwerben für ein Kind, 28 Euro im Monat. Ich habe immer gesagt, dass, da kriegt man kaum ein Abendessen für. Es sei denn, man nimmt macht eine Erbsensuppe, dann kann man die ganze Familie einladen. Gut, dann geht man, steht auf vier Säulen. Also, wir arbeiten daran, dass in den Ländern die Menschen ein Auskommen finden, damit sie dort eine Zukunft auch haben und damit sie versorgt sind und dort leben können und sich nicht auf die große Flucht begibt. Das ist ein Thema, was Plan seit Urzeiten schon immer auf der Agenda hat. Und wir können helfen, indem wir eine Patenschaft übernehmen, damit das Dorf autonom wird, damit es ein kleines Krankenhaus hat, damit es eine medizinische Versorgung damit hat, dass ein kleines Gemeindehaus gebaut wird, dass das Schulsystem funktioniert, dass es eine kleine Schule gibt. Dass auch die Frauen aufgeklärt werden, dass nicht zu viele Kinder geboren werden.
Aber Sie haben ja dann tatsächlich für ein Kind die Patenschaft. Hat man da auch einen persönlichen Kontakt? Gibt es da einen Austausch?
Erstmal habe ich ich habe fünf in der Welt. Also immer nach und nach, immer zwei auf einmal. Und jetzt, das Neueste ist in Mosambik. Wir sind angefangen in Indien. Nein, wir sind hingefahren. Der MDR hat uns unterstützt, nicht der WDR, der MDR. Der MDR hat immer ein Team mitgeschickt oder ein Team dort in den Ländern gebucht. Und das hat dann die Situation dieser Menschen, die da leben, aufgezeichnet, wurde es im Brisant gezeigt. So, dann habe ich das Kind übernommen. Nach fünf Jahren im Rhythmus, im Turnus von fünf Jahren sind wir wieder hingefahren und haben dokumentiert, was ist daraus geworden. Und in Indien zum Beispiel haben die dann also gelernt, den Reis mehrfach anzubauen im Jahr. Man hat ihnen einfach gezeigt, wie das geht. Sie haben eine kleine Pilzzucht ins Leben gerufen, damit sie einfach sich selber versorgen können. Damit sie also in ihrem Umfeld, auf dem Land etwas schaffen, wovon sie leben können.
Wie waren denn dann aber die Begegnungen mit den Kindern? Kann man da von einer richtigen Beziehung sprechen oder ist dann halt die nette Frau gekommen und man hat mal Hallo gesagt?
Ja, das ist natürlich, das liegt auf der Hand, dass man das so denkt. Aber was interessant ist, also die kleine Suluhana Matre, die war 3 Jahre alt, furchtbar erkältet, als ich sie auf dem Arm hatte. Und inzwischen ist sie eine junge Frau, hat selber ein Kind und sie schickte mir ein Bild, genauso wie ich sie damals auf dem Arm hatte, hatte sie jetzt ihr Kind auf dem Arm. Und dann hat sie dazu geschrieben, oh Marie-Louise, I love you so much, you help us so much and I know you like mangoes and when I peel mangoes, I think of you and I'm so touched.
Weil sie Mangos zusammen gegessen haben bei der Begegnung.
Und dann hat sie geweint vor lauter, also Dankbarkeit. Auch. Das heißt, da ist eine emotionale Bindung doch da. Und der kleine Sunil Ratne, dem habe ich gesagt, ich sage Sunil, weil wir ja immer wieder hingehen zu den Kindern. Alle Kinder habe ich vor Ort gesehen und habe sie auch wieder besucht, bis auf das letzte Kind jetzt hier in Mosambik, da waren wir noch nicht. Da ist auch diese große Katastrophe ja jetzt gewesen. Aber alle anderen Kinder, insofern, sie schreiben, man kriegt Berichte von Plan, man kann also das Leben dieser Kinder ein bisschen mitverfolgen, was passiert, wie sie sich entwickeln. Und ich denke schon, ich habe auch immer gesagt, wenn niemand 28 Euro übrig hat, dann soll er das um Gottes Willen nicht machen. Aber wenn er sagt, von 4 Scheiben Brot, da kann ich ruhig eine abgeben, ich werde auch noch von 3 satt, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil wir arbeiten damit an dem Gleichgewicht der Welt. Denn wir sind ja dabei, in die Schieflage zu kommen. Sie sehen, sehen das ja. Wenn die Menschen kommen jetzt rüber, die haben keine Auskommen. Natürlich kommen auch die Kriege hinzu. Das ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber wichtig ist doch, dass erstmal, dass wir dafür sorgen, dass die Welt nicht in Schieflage kommt.
Frau Marjan, Ihr Appell am Ende, sich zu engagieren. Leider sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen.
Ja, ich bin auch noch bei UNICEF und bei den Maltesern.
Das haben wir auch noch erwähnt. Ja. Und Sie sind noch bis Ende März in der Lindenstraße zu sehen und haben ja schon erzählt, es wird noch mal sehr spannend zum Ende.
Ganz spannend,
und ich bin mir sicher, wir werden noch einiges andere von Ihnen sehen. Vielen Dank, dass Sie heute hier mein Gast gewesen sind.